Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 hier bei Inside LKA, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Wahnsinn, man hat uns auch nach der Folge 10 noch nicht den Stecker gezogen.
Ich bin wirklich,
also schalten und walten können wir ja, wie wir wollen.
Das ist allerdings richtig. Und ich glaube, wir haben uns beim letzten Mal nicht vorgestellt.
Haben wir das vergessen?
Ich glaube vielleicht ja. Ich habe es mir angehört, aber ich habe es wieder vergessen.
Sollen wir es doppelt machen dann, oder?
Ich würde vorschlagen, wir machen es einfach jetzt trotzdem wieder, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt zum Beispiel das erste Mal unseren Podcast hört und der weiß ja nicht, was reden hier für zwei Kreaturen. Also ich bin Nico Auer aus Ostermannsmorgen und auch in der Verkehrsredaktion.
Und ich bin Patrick Seidel, ich bin hier bei Hitradio Antenne 1 zuständig für die Nachrichten.
Ja, und heute geht's um ein bestimmtes Thema, das ja in einer anderen Art und Weise grausam ist. Es hat nichts mit körperlicher Grausamkeit zu tun, aber ich glaube viel mit seelischer Grausamkeit.
Genau, wir wollen nämlich ab heute, sage ich mal, darüber sprechen, denn wir haben noch weitere Folgen zu diesem Thema geplant, aber dazu dann später mehr. Es geht um Hass und Hetze im Internet. Das ist wirklich, kommt täglich vor. Mhm. Selbst ich habe es schon erlebt. Noch nicht so krass, aber auch ich bin schon aufs Übelste beleidigt worden und da habe ich mir gedacht, hey, dieses Thema müssen wir unbedingt beleuchten, weil es wirklich so wichtig ist.
Absolut, und deshalb widmen wir dem Ganzen auch ja eine ganze Special-Reihe, kann man schon fast sagen. Die nächsten beiden Folgen werden genauso um Hass und Hetze gehen, dann aber natürlich mit bestimmten Themen. Wir haben Gäste hier im Studio, die tatsächlich schon unter Hass und Hetze im Netz gelitten haben. Ja, da sind wir sehr froh, dass sie heute hier ist bei uns. Bettina Rommelfanger, zum einen Leiterin des Kompetenzzentrums gegen Extremismus, hatten wir schon in der vorletzten Folge. Konex, kurz genau. Und Leiterin der Taskforce gegen Hass und Hetze beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Bettina, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, wir haben ein richtig hohes Tier hier vom Landeskriminalamt stehen. Müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ne?
Bettina, vielen Dank, dass du da bist. Und erstmal die Frage natürlich, was ist denn eine Taskforce gegen Hass und Hetze? Das klingt ja schon, muss man sagen, also habt ihr euch was ausgedacht, muss ich sagen, ehrlich.
Ja, das ist ein bisschen schmissig, da gebe ich euch recht, aber wir springen nicht in Superheldenkostüme und zerren die Hater aus dem Netz. Es ist tatsächlich eine Stabsstelle im Landeskriminalamt, direkt angebunden an den Präsidenten. Und wir sind entstanden aus, im Prinzip im Auftrag der Landesregierung eingesetzt. Der Koalitionsvertrag der Landesregierung sieht ja vor, entschlossen gegen Hass und Hetze vorzugehen. Und dafür wurde auch ein Kabinettsausschuss eingerichtet, der ebenso heißt, entschlossen gegen Hass und Hetze. Und dieser hat in seiner ersten Sitzung beschlossen, wir brauchen auch noch jemand mit der Hand am Arm, der die Maßnahmen umsetzt und generiert, und hat die Einrichtung der Taskforce gegen Hass und Hetze beim Landeskriminalamt beschlossen. Und somit gibt es uns jetzt seit anderthalb Jahren. Wir sind zu dritt. Ich habe also zwei Mitarbeitende in der Geschäftsstelle im Landeskriminalamt. Wir haben aber darüber hinaus auch Partner an die Hand bekommen aus staatlichen Institutionen, wie die Landeszentrale für politische Bildung, wie das Demokratiezentrum, das Landesmedienzentrum, die uns im Prinzip unterstützen und mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen im Kampf gegen Hass und Hetze da das Paket ein bisschen runder machen noch.
Was ich mich jetzt gefragt habe, ist es ja wirklich so ein wichtiges Thema. Warum ist es erst in der dritten Amtszeit von Winfried Kretschmann passiert? Ich meine, die Kiwi-Koalition ist 2021 jetzt in der zweiten.
Oh, jetzt schmeißt er aber mit politischen Begriffen um sich. Also, ganz entzückt.
Ja, in der zweiten Legislaturperiode. Warum ist es erst so spät passiert? Gab's da, weißt du den Hintergrund dazu?
Also tatsächlich gehen sowohl die Polizei als auch die Institutionen, die ich schon genannt habe, auch schon länger gegen Hass und Hetze im Netz vor. Es gibt auch schon länger Maßnahmen. Der Push kam im Prinzip schon auf politischen Willen. Wir können uns sicherlich alle erinnern, dass sich die Taten, die sich im Netz entwickelt haben und angebahnt haben und zu analogen Straftaten wurden. Ich denke jetzt an den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die haben sich einfach gehäuft an der und auch darüber die Angst und Sorge von Politikschaffenden, von Lehrenden, von Menschen, die einfach von Hass und Hetze im Netz betroffen wurden. Und da war der Handlungsbedarf doch deutlich da. Diese Problematik auch noch deutlicher anzupassen. auszupacken und herauszustellen und als politischen Schwerpunkt auch zu formulieren.
Du hast ja gerade in deiner ersten Antwort gesagt, ihr sitzt da jetzt nicht im Superheldenkostüm und zieht die Hater aus dem Netz, aber wie groß ist denn der Wunsch, jetzt vielleicht nicht im Superheldenkostüm, aber wie groß ist denn der Wunsch, wirklich die Hater aus dem Netz zu ziehen? Weil das ist ein Fass ohne Boden eigentlich, oder?
Absolut, das ist schon richtig. Und darum ist natürlich gerade, wenn man sagt, wir sind zu dritt und wir sind ja gar nicht die, die wirklich auch also Anzeigen aufnehmen oder Hater ermitteln. Wir sind ja eher so für Maßnahmen, die wir ins Land ausrollen, sowohl an Betroffene als auch an intern an die Polizei. Und natürlich ist der Wunsch, gerade wenn man den ein oder anderen Kommentar liest, sag mir das doch jetzt mal ins Gesicht, ja? Mhm. Würde das noch genauso klingen? Aber wir haben uns ja vorgenommen, wir sind für ein freundliches Netz da und darum wollen wir die Hater natürlich auch davon überzeugen, dass wir doch einfach freundlich zueinander sind. Und
aber dann kommen wir doch gleich mal zu deiner bzw. zu eurer Rolle in dieser Taskforce. Also wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich bin Leiterin dieser Taskforce und meine beiden Mitarbeiterinnen betreiben die Geschäftsstelle. Und wir haben im Prinzip angefangen auf einem weißen Blatt Papier. Da stand im Prinzip, die Taskforce war eingerichtet, um Bedrohungen im Netz zu identifizieren, um Maßnahmen dagegen zu entwickeln, soll der ideengebende Motor der Landesregierung sein und ja, dann guckt man sich an zu dritt und sagt, was machen wir denn jetzt eigentlich?
Das ist so ein schöner Satz aus dem Koalitionsvertrag, oder?
Herrlich, gell? Ja. Aber den zitiere ich gern her, ja, dass wir ideengebender Motor sind und durchaus auch da ohne Denkverbote konzeptionell tätig sein können. Das macht's für uns ja so spannend, ne, dass wir da sehr kreativ tätig sein können. Und in der Tat haben wir dann angefangen mal zu sammeln, was gibt's denn schon auf dem Markt? Was machen gerade unsere Partnerorganisationen schon? Was macht die Polizei schon? Und wir haben dann in einer ersten Abfrage ca. 80 Formate gesammelt, wo wir selber überrascht waren, wie viel es tatsächlich schon gibt. Wir haben das dann geclustert, welche Zielgruppen werden mit den Maßnahmen hauptsächlich im präventiven Bereich angesprochen, wo gibt es vielleicht noch weiße Flecken auf der Landkarte und wie können wir dafür sorgen, wenn wir selbst, die wir die Maßnahmen initiieren, gar nicht voneinander alles wussten, was es da schon gibt, wie soll es dann die Zielgruppe herausfinden? Und dann war das für uns der wichtigste Punkt, wir müssen sichtbar werden mit unseren Maßnahmen. Und dann haben wir zusammen mit einer Agentur eine Website entwickelt und treten nach außen auf mit einem Corporate Design, mit der Initiative Toleranz im Netz und dem Hashtag aktiv gegen Hass und Hetze. Gerade auch um nicht Polizei im Titel zu haben, was den einen oder anderen ja schon auch abschreckt, sich dort zu melden oder dort weiterzusuchen. Und diese Initiative Toleranz im Netz, diese Website hat im Prinzip die Angebote für Meldestellen, für Hilfsangebote, wo sich Betroffene von Hass und Hetze hinwenden können, gerade wenn es auch keine inkriminierten Inhalte sind. Und Bildungsangebote werden dort angeboten. Man kann mit einer Filterfunktion raussuchen, zum Beispiel die Lehrerin einer 7. Klasse in der Hauptschule, die im Klassenchat rassistische Nachrichten findet, die kann sich da, kann das im Filter eingeben. Ich habe die Klasse, ich möchte das als Präsenz Format, als hybrides Format und die kann dann dort direkt im Netz auf unserer Seite die Veranstaltung Zivilcourage oder Klasse im Netz buchen und wird dann an das Referat Prävention vermittelt, das regional zuständig ist oder aber direkt an die Meldestelle vermittelt oder eben die Ansprechstelle für Betroffene. Also wir verstehen uns so als Wegweiser auch im Dschungel der vielen Angebote von Hilfe im Netz und wir prüfen natürlich unsere Partner. Wir sind auch gar nicht abschließend mit unseren Partnern. Wir sind mittlerweile vernetzt mit vielen auch nichtstaatlichen Institutionen und Organisationen. Von Hate Aid über den Weißen Ring. Wir haben gestern Kooperationsgespräche mit Team Kompass gehabt. Und so erweitern wir im Prinzip unser Portfolio und die Möglichkeit für ganz verschiedene Betroffene von Hass im Netz, sich auch die individuell passende Beratung zu holen.
Das war jetzt ja doch recht eindrücklich, die Beschreibung. Wie sieht denn dann genau euer Arbeitstag aus? Also wir haben schon gelernt, ihr schaut jetzt nicht bei Facebook, was haben die Leute geschrieben und schreibt die an und sagt so, du, das macht man nicht. Wie sieht dann euer Arbeitstag genau aus? Nehmen wir mal zum Beispiel den gestrigen Tag.
Mhm. Also gestern ist schon mal ein schönes Beispiel. Wir haben natürlich auch eine sogenannte Funktions-E-Mail, wo uns unsere Partner, aber auch alle Polizeipräsidien erreichen können und wo wir einfach jetzt zwischenzeitlich auch ein deutliches E-Mail-Aufkommen haben. Viele Anfragen für Vorträge, für Fortbildungen, die uns erreichen. Und somit ist so ein Tag natürlich auch sehr administrativ. Wir bereiten diese Termine vor, zum Beispiel Vortrag. Vorbereitung. Wir sind auf Panels zu Diskussionen eingeladen. Dann werden da die Fragen vorbereitet, so wie wir auch hier unseren Podcast vorbereitet haben. Was habt ihr denn für Fragen? Was wollen wir denn da Schlaues drauf antworten? Und gestaltet sich dann der Tag von insbesondere meinen beiden Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle. Wir sind aber auch kreativ tätig. Also wir können auch eigene Maßnahmen entwickeln. Zum Beispiel haben wir Plakate entwickelt, mit denen wir die Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen in die Lage versetzen möchten, dass sie jede Anzeige und jeder Bericht, der sie erreicht von Betroffenen, egal ob es jetzt strafbar ist oder nicht, dass sie das auch qualitativ auf einem hohen Standard bearbeiten können, wissen, an wen muss ich mich wenden, wer ist bei der und der Art von Hasskriminalität zuständig, wo muss ich das weiterleiten, was brauche ich an ersten Informationen, damit egal ob die Anzeige in Stuttgart oder am Bodensee erfolgt, die Betroffenen die gleiche hochwertige Bearbeitung bei der Polizei erfahren. Also wir möchten auch oder sehen auch als unsere Aufgabe an, die Kolleginnen und Kollegen in die Lage zu versetzen, mit diesem Phänomenbereich entsprechend kompetent umzugehen.
Da möchte ich mal noch ganz kurz nachhaken. Wie kompetent sind denn die Kolleginnen und Kollegen bereits in diesem Gebiet? Also das ist ja schon, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder?
Also wir gießen dieses Wissen jetzt natürlich auch mit der Gießkanne aus und haben schon das Ziel, dass egal wer in der Dienststelle gerade den Wachdienst hat oder die Anzeige entgegennimmt, dass das auch entsprechend regeln kann, zumindest auch die Möglichkeit hat, nachzuschauen, kurz knackig zusammengefasst, was mache ich jetzt erstens, zweitens, drittens. Man muss sich das ja schon so vorstellen, dass gerade die Polizistinnen und Polizisten in den Revieren und in den Posten jeden Tag mit ganz unterschiedlichen Problemkonstellationen konfrontiert werden. Und die Erwartungshaltung ist immer da, ihr müsst alles lösen. Ja, ihr müsst auf alles eine schlaue Antwort haben. Und dann ist es schon unsere Aufgabe, auch gerade in den Stabsbereichen oder in den überregionalen Dienststellen, dass wir die Kollegen auch in die Lage versetzen, das zu tun. Und ich gehe hier gerne auch nochmal auf diese Sendung Magazin Royal vom Herrn Böhmermann ein, die im ersten Aufschlag natürlich nicht nur für helle Begeisterung sorgte, aber Baden-Württemberg hat ja da gut abgeschlossen. Also wir haben ja da einen Täter ermittelt, wir haben auch die Anzeige richtig aufgenommen und somit war dieses Zitat aus der Sendung, zum Glück gibt's Baden-Württemberg, da kann man schon sagen, also wir mussten nicht warten, dass die anfangen mit der Sendung darauf aufmerksam zu machen, sondern wir hatten das da auch schon drauf.
Man muss ganz kurz den Exkurs machen zum Böhmermann. ZDF Magazin Royal hat sozusagen die Polizeidienststellen getestet, ist dort mit verschiedenen strafrelevanten Hasskommentaren hingegangen und hat versucht, Anzeige zu erstatten. Deutschlandweit. Und man hat jetzt, also es hat nicht überall geklappt, um es mal, glaube ich, freundlich auszudrücken. Also einige sind auch tatsächlich irgendwie nicht ganz ernst genommen worden und Baden-Württemberg hat da tatsächlich ganz gut abgeschnitten. Nur für diejenigen, die es nicht gesehen haben, aber da fand ich auch ein bisschen erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen kam ich nämlich auch auf die Frage jetzt gerade.
Genau, und für uns war auch klar, jetzt kann man sagen, ich glaube, das war im Bereich Freiburg Süd, wo der Test lief. Das kann jetzt durchaus sein, dass das an anderer Stelle nicht ganz so gelaufen wäre. Aber für uns war klar, unsere Aufgabe als Taskforce ist es auch, spätestens ab dem Ausstrahlungstermin dieser Sendung ist es egal, wo jemand aufschlägt mit so einer Anzeige. Die Polizei Baden-Württemberg muss in der Lage sein, damit umzugehen.
Mhm. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn nicht? Ich meine, wir erinnern uns an Folge Nummer 5, als Katrin aus Heilbronn uns ihre Love-Scamming-Geschichte erzählt hat. Da wurde die Polizei ja, sagen wir mal, nicht ganz so hilfreich unterstützend. Was passiert jetzt, wenn jemand wirklich einen Hasskommentar hat, das strafrelevant ist und die Polizei sagt, ja Gott, stellen Sie sich nicht so an, im Worst-Case-Szenario. Wie geht man denn da dann weiter vor? Wenn man sagt, das lasse ich aber nicht auf mir sitzen.
wenn ich jetzt Betroffene bin.
Genau, ja.
Also ich würde auf jeden Fall entweder nochmal zu dieser Dienststelle gehen und mit jemand anderem sprechen oder aber eine andere Dienststelle aufsuchen. Es besteht immer die Möglichkeit, das Kontaktformular auf unserer Seite Initiative Toleranz im Netz in Anspruch zu nehmen. Das passiert auch zum Teil, gerade wenn man irgendwo nicht ernst genommen wurde. Aber grundsätzlich kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass man mit so einer Anzeige heute abgewimmelt wird im Polizeisprech.
Das ist schon mal sehr gut. Ja.
Die Frage ist ja jetzt auch, dass... Also ich bin ja auch sehr häufig im Internet unterwegs, Twitter jetzt X, wie man das auch mal so schön nennt.
Ja,
und ich
weiß es nicht.
Ja, ist auch egal. Und ich sehe da viele Kommentare und frage mich immer, ja, ist das jetzt strafrelevant oder nicht? Also nehmen wir mal an, da schreibt jemand, du bist eine dumme Kuh. So, ist das schon strafrelevant oder ist das einfach eine freie Meinungsäußerung? Da fängt es ja schon mal an. Oder ist das eine Beleidigung? Gibt es da irgendwo so eine Grenze, die du ziehen kannst? Wo fängt es an, wo hört es auf?
Das ist eine sehr gute Frage und auch ein Bereich, der verläuft ein bisschen ohne ganz klare Trennung, weil es gerade bei der Beleidigung auch darauf ankommt, wie empfindet der oder die Betroffene diese Aussage. Wenn ich jetzt als dumme Kuh betitelt werde und aus der Situation heraus einfach zutiefst angefasst bin davon und es in der Äußerung desjenigen, der sie getätigt hat, mehr darum ging, das Gegenüber abzuwerten, als eine sachliche Information oder eine Meinung zu äußern, dann sind wir im Bereich der Beleidigung. Also die Beleidigung ist ja auch ein Antragsdelikt. Das heißt, wer davon betroffen ist, muss sagen, also ich fühle mich in meiner persönlichen Ehre gekränkt und ich möchte das jetzt hier zur Anzeige bringen. Ja, wenn ich sage, hat der dumme Kuh gesagt, ja, ist ja selber eine dumme Kuh, tut mir gar nichts, dann kann die gleiche Äußerung eben auch einfach so im Raum stehen bleiben, es passiert gar nichts.
Mhm. Okay, ich denke mal, also nach, weil ich ja gerade gefragt habe, wo hört's auf? Ich glaube, da gibt's keine Grenzen so wirklich, ne? Also da ist ja alles mit dabei.
Also es gibt sicherlich auch so ein paar klassische Grundsatzurteile. Es gab mal ein Urteil, wenn ein Polizist als Bulle beleidigt wird, 400 Euro. Ja, da kann man schon sagen, also da gibt's so Grundsatzurteile, da hört's dann auch auf. Da kann ich auch dieses heranziehen und so als Beispiel. Und dann geht auch die Anzeige raus. Aber ansonsten ist natürlich auch jeder Fall individuell zu betrachten. Und ganz wichtig ist, kommt es demjenigen, der es äußert, darauf an, den anderen abzuwerten und dem anderen schlecht dastehen zu lassen, zu schädigen. Und empfinde ich das selber für mich als Betroffener, als Ehrverletzung, dann sind wir im Bereich der Beleidigung.
Aber vor allem im ersten Part denke ich mir, das ist doch recht schwierig nachzuweisen, oder? Also wie kann ich denn dem nachweisen, dass der mich jetzt abwertend wollte? Weil, also der kann ja auch sagen, nee, wollte ich nicht. Bist halt eine dumme Kuh, oder? Also, weiß ich nicht.
Ja, das muss am Ende ja ein Gericht entscheiden, ja. Welche Aussage klingt hier für mich glaubwürdig. Und das ist natürlich auch eine Frage, die sollte sich derjenige, der es geäußert hat, selber stellen. Ging es mir jetzt eigentlich darum, meine Meinung zu sagen, dass ich finde, irgendwie dein Kopf ist größer als bei anderen im Vergleich? Oder ging es mir darum zu sagen, boah, du hast so einen Riesenkopf, du siehst richtig blöde aus? Also kommt es mir jetzt darauf an, dass sich der andere schlecht fühlt und abgewertet fühlt? Und die Frage kann sich ja dann jeder selber stellen. Wie war denn das in der Situation? Ging es mir noch um eine sachliche Info oder ging es mir jetzt darum, dass der sich schlecht fühlt, wenn ich ihm das sage?
Ich glaube, ich muss mir jetzt ein paar Fragen stellen, vor allem was den Nico angeht. Der beleidigt mich ja auch ständig manchmal. Ich muss jetzt wirklich mal drüber nachdenken.
Also ich muss das jetzt hier unterbrechen. Ich bin Polizistin und nach dem Legalitätsprinzip muss ich auch Anzeigen aufnehmen.
Ich gebe dir mein Handy, sei leise. Nein, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass sich durch immer größer werdende soziale Netzwerke und vor allem auch, dass Kinder in Anführungszeichen dann wirklich auch schon viel früher anfangen, sich in den sozialen Netzwerken rumzutreiben. Wie hat sich das Ganze denn in den letzten Jahren verändert? Ich meine, eure Taskforce gibt es noch nicht so lange, aber es gab ja davor schon Hass und Hetze im Netz. Wie hat sich das denn in der Vergangenheit verändert?
Ja, natürlich haben gerade junge Menschen heute, die müssen sich in einer ganz anderen Welt orientieren, als ich jetzt noch zum Beispiel. Und das, was einfach im Internet, in den sozialen Medien fehlt, ist dem Gegenüber ins Gesicht zu schauen. Mhm. Gestik und Mimik kann ja viele Äußerungen auch entschärfen oder einfach vermenschlichen. Das fehlt völlig. Das, was gesagt ist, das gesprochene Wort, das kann man durch die nächste Äußerung wieder begradigen, harmonisieren. Im Internet steht es im Chat und ich kann es mir immer wieder durchlesen und immer wieder tut es mir weh. Dadurch haben wir da natürlich eine ganz andere Situation, in der individuellen Betroffenheit, aber natürlich auch, wie sich das aufschaukelt in Gruppen, dynamisch. Und vielleicht hätte ich allein gar nicht den Schneid, solche Äußerungen zu tätigen. Im Internet bin ich aber in der großen Gruppe und fühle plötzlich eine Selbstwirksamkeit, die ich allein gar nicht entwickelt hätte. Mhm. Und das fühlt sich erstmal gut an. Und dann mache ich da auch mit und setze noch einen drauf. Dann kriege ich ja auch noch hier den Fame von den anderen. Das ist eine Situation, der müsste ich mich in der realen Welt so gar nicht stellen. Ja. So wirkt einfach Social Media auch als Katalysator, wie sich Hass verbreitet. Ich muss die gar nicht wirklich kennen, die Menschen, mit denen ich mich da in meiner Bubble bewege. Das führt einfach dazu, dass die Verbreitung von Hass und Hetze einfacher ist und das dem einen oder anderen auch ein gutes Gefühl gibt. Das kann ganz aus Neid kann so Äußerungen passieren, weil ich jemandem was nicht gönne oder aber eben, weil ich mit mir selber irgendwie nicht ganz zufrieden bin und mich ja gleich besser fühle, wenn ich es jemand anders spüren lasse.
Und vor allem, man kann das alles schön anonym machen. Ja, also man muss noch nicht mal, wie du schon sagtest, man muss nicht vis-à-vis einem gegenüberstehen, sondern man kann irgendwie Hexe 3.0 und dann noch irgendein Fake-Bild und man kann da richtig losschießen.
Absolut, wobei ich sagen muss, dass das ein Trugschluss ist, weil ich jetzt einfach mal den Bogen schlage zu unserer Aufklärungsquote. Mhm. Also wenn inkriminierte Hasskommentare angezeigt werden im Internet, dann finden wir auch in mehr als der Hälfte der Fälle den Täter. Also wir haben im Jahr 2022 über 50% der angezeigten Delikte im Bereich Hasskriminalität im Netz auch aufgeklärt.
Und was waren das dann für angezeigte Hasskommentare? Kannst du da irgendwas nennen? Also in welche Art gehen die dann? Sind das tatsächlich irgendwelche Todesdrohungen oder wurde einfach die Hälfte der Familie mit beleidigt? Oder wie war da so die Anzeigenlage?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Straftaten, die im Netz begangen werden, das ist ja von Volksverhetzung über Verbreiten von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen bis hin zu Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, Verunglimpfen anderer oder aber auch das Belohnen oder Billigen von Straftaten. Also das ist ein ganz, ganz breites Portfolio und wenn man mal so ein Beispiel hören möchte, wie das abgeurteilt wird, wenn wir die entsprechend auch ermittelt haben, dann ist ein Video mit einem menschenverachtenden Liedtext über Facebook veröffentlicht, mit 3.500 € Geldstrafe abgeurteilt worden. Andere Volksverhetzung mal mit 900 € Geldstrafe, aber auch eine Hetze gegen Flüchtlinge, Ausländer und jüdische Menschen mit 1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis ohne Bewährung.
Das hängt
immer auch davon ab, mit wem habe ich es denn hier zu tun. Mhm. Ist das so ein erster auffälliger Übergriff oder ist das jemand, der schon mehrfach in Erscheinung getreten ist mit, wie sagen, einschlägigen Delikten wenn man dem damit einfach auch eine entsprechende Gesinnung nachsagen kann und eine Prognose stellt, das wird wieder passieren, dann fällt die Strafe natürlich auch eher im Maximalmaß aus.
Du hast ja schon gerade gesagt, die Aufklärungsquote liegt bei 50%. Klar, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wie ihr zu den Leuten kommt, aber vielleicht kannst du trotzdem uns mal so einen kleinen Einblick gewähren. Wie werden denn diese Leute ermittelt? Also wie kommt es denn dazu? Also nehmen wir mal an, ich gebe bei euch eine Anzeige auf, ich fühle mich beleidigt und der wollte mich auch abwerten, diejenige wollte mich abwerten. Wie geht's dann weiter?
Also die Anzeige wird aufgenommen und das Wichtigste, was die Kollegen zum Ermitteln brauchen, ne, das setzt sich ja dann immer so aus Indizien zusammen, die dann mir so eine Beweiskette bieten. Das sind also dieser eigentliche Kommentar. Idealerweise ist davon ein Screenshot gefertigt. Wann wurde der gesendet? Von wem wurde der gesendet? Also die URL aufschreiben, auch den Nickname, mit dem der oder diejenige im Netz unterwegs ist und das im Prinzip dem Kollegen auch übergeben. Dann haben wir darüber auch, wir brauchen auch die Plattform, auf der es passiert ist. Und dann haben wir da ja so ein paar Hinweise, wo wir ansetzen können. Wir arbeiten auch mit Plattformen zusammen und wir haben natürlich auch die Möglichkeit in unseren polizeilichen Auskunftssystemen, wir arbeiten da ja auch nicht nur deutschlandweit, auch europaweit zusammen in verschiedenen Auskunftssystemen. Und wenn ich zum Beispiel diese Telegram-Beleidigung, die da zur Anzeige kam, wo es in der Böhmermann-Reportage drum ging, die ist aufgeklärt worden, weil eine Handynummer schon mal in Italien aufgefallen ist und dann mit einer Person in Verbindung gebracht werden konnte. Also wir haben durchaus die Möglichkeit, über alles, was wir an Indizien von welchem Gerät, von welcher Plattform kam das, haben wir dann Ansatzpunkte und die führen dann in mehr als der Hälfte der Fälle auch dazu, dass wir da jemanden mit Klarnamen identifizieren können.
Auf welcher Plattform ist es momentan am schlimmsten? Kann man das sagen? Ist es Telegram? Ist es Twitter? Jetzt X?
Also man muss TikTok loben.
Ja?
Ja, die nehmen tatsächlich über 70% der Fälle auch sehr ernst und löschen sofort die Kommentare und arbeiten auch zusammen. Und bei Telegram haben wir tatsächlich die größten Probleme, überhaupt Antworten zu bekommen von den Plattformen. Am Ende des Tages möchten aber die Plattformbetreiber ja das Gleiche wie wir, ein freundliches Netz, ja, die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, miteinander zu kommunizieren, in einer freundlichen Umgebung, in der man sich wohlfühlt, wo man auch der Plattform nichts Negatives nachsagen kann. Und darum haben wir ja irgendwie das gleiche große Ziel und ich halte nicht viel davon, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, da hat die Polizei aber nicht gut und da hat die Plattform nicht gut, sondern wenn wir da am gleichen Strang ziehen, dann kriegen wir da auch durchaus vorzeigbare Aufklärungsergebnisse hin.
Wobei ich da tatsächlich sagen muss, wie gesagt, ich bin ja bei X, ehemals Twitter. Ich hasse diesen Namen, ne? Ich kann das irgendwie X.
Ja.
Da kannst du es ja auch anzeigen. Also du kannst es ja melden, wenn dich da was stört. Und das habe ich schon oft getan. Und dachte ich so, das ist doch irgendwie eine Frechheit, dass man so schreibt. Also jetzt nicht unbedingt gegen meine Person, sondern auch gegen andere. Und dann bekommst du von X zurück, nee, ist kein strafrechtlich relevanter, bla bla bla, und wird nicht gelöscht. Wo denkst du, willst du mich gerade verarschen? Mhm. Also finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wer das entscheidet, aber irgendwie.
Also die Plattformen, wen die da selber sitzen haben, der das bearbeitet und bewertet, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber der Rat ist natürlich immer, wendet euch an die Menschen, die das gelernt haben und studiert haben. Das ist sicherlich die Polizei in erster Linie und das ist auch immer mein Aufruf. Wir können nur mit den Hasskommentaren arbeiten, die auch bei uns zur Anzeige kommen. Oder wendet euch an eine der Meldestellen, gerade die über die Initiative Toleranz im Netz auch angeboten werden, mit denen wir zusammenarbeiten. Da seid ihr in guten Händen. Und die werden auch immer, wenn es einen inkriminierten Überhang gibt, das Ganze an die Polizei weiterleiten.
Das bedeutet also, wenn ich mich von irgendjemandem diskriminiert fühle, Hasskommentare bekomme, wärt ihr die Anlaufstelle, an die ich mich wenden kann, die Taskforce gegen Hass und Hetze?
Eben nicht. Eben nicht, sondern das ist sind die regionalen Polizeipräsidien. Mhm. Es gibt eine Seite, auf der weisen wir auch auf unserer Internetseite hin, die nennt sich Dienststellenfinder. Da gebe ich einfach meine Postleitzahl ein und dann werde ich sofort dorthin geleitet, was bei mir regional das nächste zuständige Polizeirevier oder Polizeiposten ist. Und dort gehe ich hin, erstatte die Anzeige und wir haben seitens der Taskforce in jedem Kontakt zu jedem Polizeipräsidium über einen sogenannten Kontaktbeamten bei den Staatsschutzdienststellen, aber auch über unsere polizeiinternen Partner, die Landeskriminalprävention zu den Referaten Prävention, so dass je nachdem ist es ein inkriminiertes Delikt, wo dann auch der Staatsschutz tätig wird bei Hasskriminalität, dann findet der Weg zu dieser Kontaktperson zu uns oder es findet den Weg ins Referat Prävention, wo es dann einfach auch darum geht, die richtigen Maßnahmen für den Opferschutz anzuschieben.
Wobei ich das ja tatsächlich ein bisschen schade finde, um ehrlich zu sein, weil ich muss sagen, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel dumme Kuh. Ja? Die Hemmschwelle, glaube ich, bei vielen mit der dummen Kuh zur Polizei zu gehen, ist, glaube ich, relativ groß, weil sie sich sagen, ich kann doch nicht deswegen jetzt zur Polizei gehen, die haben doch ganz andere Dinge zu tun. Deswegen finde ich das so ein bisschen schade, dass tatsächlich die erste Anlaufstelle die Polizei ist, was natürlich richtig ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, glaube ich, dadurch für viele eine Hemmschwelle darstellt, als wenn es da irgendwie tatsächlich eine direkte Anlaufstelle gibt. Ist das irgendwie geplant?
Nein, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn jede Äußerung, du dumme Kuh, sofort den Weg zur Polizei findet, dann würde wir nichts anderes mehr tun. Also das ist sicherlich nicht machbar. Da kommt es einfach drauf an, auf den Kontext und bin ich wirklich beleidigt und ist es mir das wert, dafür auch eine Anzeige zu erstatten? Warum machen wir denn das alles? Wir sprechen hier über circa 800 Straftaten im Jahr, davon 400 im Netz. Das ist aktuell das, was im Netz an Hasskriminalität, also politisch motivierte Kriminalität, passiert und aufgenommen wird. Warum machen wir da so einen Hype drum? Ja, und wenn wir alle Beleidigungen, dumme Kuh dazu nehmen, die im Netz passieren, dann kommen nochmal ungefähr 3000 Straftaten dazu. Warum machen wir so ein Riesenkonzept und Konstrukt um diese Zahl? Wir machen das, weil wir einfach merken, dieser Hass, dieser Ton im Netz führt dazu, dass sich Menschen zurückziehen, dass kein offener Diskurs stattfindet. Und das gefährdet die Demokratie, wenn Menschen sich nicht mehr dafür bereitstellen, in der Politik tätig zu sein, ein Lehramt auszuüben, weil sie Angst haben vor diesen Übergriffen. Mhm. Ja, und wenn so Diskussionen nicht mehr stattfinden und Menschen, die eben sich vernünftig und tolerant im Netz agieren, wenn die sich zurückziehen und nichts mehr sagen wollen, wenn Jugendliche, 70% der Jugendlichen sagen, ich sage lieber nicht meine Meinung aus Angst vor Hass und Shitstorm. Und wenn das die junge Generation lernt, ich sage lieber nix, damit ich in nichts reinkomme und die soll mal die Verantwortung übernehmen für dieses Land, ja, dann ist das ein gefährlicher Weg, der da eingeschlagen wird und dem müssen wir entgegenwirken. Und darum ist es uns ganz wichtig, dass einfach Menschen, die Hass erfahren und die sagen, jetzt das macht was mit mir, ich muss mit jemand reden, ich muss es loswerden, entweder bewerte ich es selber, das muss jetzt zur Polizei, das ist strafbar, das Gefühl habe ich so, oder ich bin mir nicht sicher, dann gucke ich über die Initiative Toleranz im Netz zu einer Meldestelle, die Meldestelle Respekt zum Beispiel, und lass mich da beraten. Dann rufe ich da einfach mal an und lass mich da beraten oder schreibe dann eine Mail hin. Die kriegen immer eine Antwort und wenn es sich um eine Straftat handelt, dann werden die auch zu uns vermittelt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch eben nicht zur Polizei zu gehen, wenn ich finde, ach, ist ein bisschen ist groß für nicht, die Polizei. Ja. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch diese Vorgänge zu melden, oder sich einfach auch Hilfe zu holen, damit es einem besser geht. Wir haben also ganz viele Ansprechstellen für ganz verschiedene betroffenen Gruppen. Ob das jetzt antisemitische Hetze ist, ob das Hass gegen Frauen ist. Also da haben wir ganz spezifische Anlaufstellen, die sich darauf spezialisiert haben, genau diesen betroffenen Gruppen Hilfe zu geben. Und darum gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten, wo ich mit meinem individuellen Problem, das ich da im Netz habe, an der richtigen Stelle bin. Und dazu möchte ich einfach ermuntern, das auch wahrzunehmen.
Ja, definitiv. Und wir können auch nochmal betonen, ich glaube, es ist doch wichtig, vielleicht einmal zu oft zur Polizei zu gehen, als einmal irgendwie zu wenig. Es wird einem bestimmt jetzt niemand krumm nehmen, wenn man jetzt wegen einer dummen Kuh zur Polizei geht. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass man auf jeden Fall die Polizei als seine Ansprechstelle sieht. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen. Und jetzt hast du natürlich gesagt, präventiv seid ihr auch tätig. Wie sehen denn die Präventionsmaßnahmen aus?
Also das ist natürlich so auch ein Hauptarbeitsschwerpunkt für uns, weil wir eben nicht jeden Hasskommentar aus dem Netz fischen können. Ist es für uns ganz wichtig, dass wir die Menschen erreichen. Zum einen Betroffene mit den Botschaften, du bist nicht allein. Du bist nicht schuld an dem, was dir da passiert. Wir wollen Mitmenschen erreichen, die vielleicht nicht betroffen sind, aber es sehen bei anderen. Zivilcouragiert einzugreifen, auch im Netz. Zivilcourage gilt auch im Netz. Ja, hinschauen und anderen beistehen. Und das können wir ja natürlich am besten, indem wir so Maßnahmen initiieren, wie zum Beispiel die Kampagne Lauter stärker aktiv gegen Hass und Hetze. Da haben wir 3 Videoclips gedreht, low budget, alles im eigenen Saft. Unsere Hauptdarstellerin war die Nadine als Influencerin, die im Prinzip ihre Geschichte erzählt.
Die werden wir auch noch hören in der kommenden Folge, muss man dazu sagen.
Ja, da also geht's nämlich weiter mit Hass und Hetze und diesmal an einem eigenen Beispiel.
Praktischen Beispiel,
genau. Ja, genau. Ja.
Genau. Die Nadine erzählt da ihre Geschichte und fragt, also merkt, das macht was mit ihr und sie fragt sich, was mache ich denn jetzt mit diesem Hasskommentar? Und dann ruft quasi proaktiv bei ihr zunächst jemand von HateAid an und sagt, du, gar kein Problem, uns gibt's extra dafür. Also wir haben das wirklich dann auch mit Mitarbeitern von HateAid aufgenommen. Wir lassen da die Polizei zu Wort kommen, wir lassen den Staatsschutz zu Wort kommen, wir lassen einen Staatsanwalt zu Wort kommen, einfach auch um das Zusammenspiel Spiel, das wir gemeinsam mit dir gegen Hass und Hetze sind lauter und stärker als der Hass. Das ist so dieser Grundtenor. Und diese drei Videoclips, die sind also abrufbar, sowohl auf unserer Seite Initiative Toleranz im Netz, als auch auf dem Insta-Feed von Polizei BW, auf unserer YouTube-Seite und auf dem Facebook-Feed vom LKA BW. Einfach folgen, dann verpasst man sowas auch nicht.
Gilt übrigens auch für den Podcast, möchte ich nochmal sagen.
Möchtest du den Namen nochmal sagen?
Inside LKA. Oder welchen Namen?
Na, Insta, den Insta-Namen.
Ja, wir hatten es doch von abonnieren.
Ach so, meinst du das? Okay, sorry. Aber nur ganz kurz, bevor wir weitermachen, Hate8, das müssen wir nochmal ganz kurz erklären. Hate8 ist auch eine Plattform, gibt's auch als App, habe ich auch auf dem Handy. Da kannst du praktisch Hasskommentare denen melden. Ich glaube, das ist mit dem Landeskriminalamt Hessen, oder? Kann das sein? Oder ist das was anderes?
Also das Landeskriminalamt Hessen hat auch eine Meldestelle.
Ist auch was anderes, ne?
Genau.
Ja, aber gut, gibt's auch.
Hate8 ist bundesweit zuständig.
Genau, und du kannst da halt praktisch dieses Kommentar eben reinkopieren und auch Screenshot machen als Beweis und wo du es gesehen hast und so weiter und so fort, und die kümmern sich dann. Die checken dann, ist es strafrelevant oder nicht, und dann geht es dann möglicherweise zur Anzeige. Nur ganz kurz für alle, die Hate8 noch nicht gehört haben.
Habe ich zum Beispiel noch nicht gehört.
Siehst du?
Genau.
Man geht immer schlauer aus einer Folge raus.
Ja, ist
raus,
wirklich,
ne?
So.
Vielleicht hat der ein oder andere das ja verfolgt in der Presse. Hate8 ist ja eine gemeinnützige Organisation, die auch auf Finanzierung einfach angewiesen ist. Und man hat denen ja die Fördergelder gestrichen, unter anderem. Vielleicht auch einfach mal der Aufruf, wer schon gute Erfahrungen gemacht hat mit Hate8, der fühle sich frei, dieser wirklich wichtigen Organisation auch eine Spende zu leisten, wenn man nicht weiß, wohin mit seiner ganzen Kohle.
Man sieht an deinem Gesicht, dass du nicht ganz glücklich darüber bist, dass die Fördergelder gestrichen worden sind bei Hate8.
Nein, natürlich nicht. Wir haben auch, Hate8, habe ich ja gesagt, ist einer unserer Partner. Wir saßen auch schon auf Podien zusammen, und die leisten einfach ganz tolle Arbeit für Betroffene. Die machen eine ganz tolle Social-Media-Arbeit, wo man leichte Anleitung findet, wie gehe ich damit um, mit Hass und Hetze. Also die haben natürlich so ein paar Beispielfälle auch einfach geregelt mit Renate Kühnast, die einfach dafür stehen. Das muss man sich nicht gefallen lassen, und es lohnt sich, dagegen vorzugehen, und darum ist das eine ganz tolle Organisation, und es ist wert, die zu unterstützen.
Ja, wir hatten es jetzt, glaube ich, gerade immer nur so von Hasskommentaren, aber es gibt natürlich auch gerade in der jüngeren Zielgruppe der sozialen Medien auch Mobbing. Wenn jetzt jemand zuhört, eine Mutter, ein Vater, vielleicht sogar jemand, der selber gemobbt wird in der Schule, wie ist denn da die erste Anlaufstelle? Also wenn ich jetzt merke, okay, meine Mitschüler, die beleidigen mich jetzt hier irgendwie unter irgendwelchen TikTok-Videos, machen was weiß ich was mit mir. Ich merke das selbst als Mutter dann, als Vater, da ist irgendwas, oder selbst das Kind. Wie gehe ich da am besten vor? Ich meine, natürlich, klar, man kann mit dem Rektor sprechen, man kann mit den Mitschülern sprechen, alles schön und gut. Aber ich glaube, das ist erstmal ein Schritt, der geht dann schon recht weit. Ob man sich das gleich von Anfang an traut und sagt, nee, Mama, komm jetzt lieber nicht. Seid ihr da auch die richtige Anlaufstelle? Oder wie gehe ich da am besten vor?
Also, das Wichtigste ist ja schon mal passiert. Man hat drüber gesprochen. Das ist immer ganz wichtig. Niemand muss allein sein mit so einer Situation. Man kann sich da einfach jemanden aussuchen, zu dem man Vertrauen hat. Manchmal ist es Mutter oder Vater, manchmal ist es die Freundin, manchmal ist es ein Vertrauenslehrer oder der Trainer im Sportverein. Das ist einfach mal ein ganz wichtiger erster Schritt. Sprich mit jemand drüber, dem du vertraust. Und damit ist es schon mal nicht mehr dein Problem allein. Damit hast du auch jemand, der von außen ein bisschen objektiver drauf schaut und dir auch raten kann, was kann man als nächstes tun, wie gehen wir damit um. Das kann manchmal eine Gegenrede sein oder eine Richtigstellung. Das kann aber auch ein Ignorieren sein. Da gibt's auch keinen goldenen Weg. Da muss man auch immer auf den jeweiligen Fall schauen, wie gehe ich damit um. Der Schritt, wenn man sagt, da brauchen wir jetzt noch Hilfe von außen. Da komme ich wieder gern zu unserer Internetseite. Da findet man zum Beispiel auch ein Programm, gerade dieses Klasse im Netz. Das wendet sich an, ich meine, ab 5. oder 7. Klasse von weiterführenden Schulen, wo der komplette Umgang mit Social Media, mit Chats quasi trainiert wird, modular aufgebaut mit verschiedenen Beispielen. Wie gehe ich damit um? Wie fühlt sich das an, wo die Klasse das mit sich auch ein bisschen erleben kann. Mhm. Es ist ja ganz wichtig, hier dieser Perspektivwechsel auch mal zu fühlen. Was macht denn das mit demjenigen, der jetzt hier Mobbing erfährt, und wo die Schüler auch für sich rausfinden können, wo verläuft denn hier der Grenzweg? Was kann man denn noch so raushauen, ohne dass das jemanden jetzt so trifft, so verletzt? Oder wo ist denn da die Schwelle, wo ich jemandem wirklich wehtue? Und wozu kann das im schlimmsten Fall auch führen? Wie würde ich mich damit fühlen, wenn es mir geht? Also es ist einfach so ein Programm, wo die auch miterleben können und selber erarbeiten, also aktiv beteiligt werden können, um diese Mobbing-Erfahrung auch einfach erlebbar zu machen und für sich selber den Standpunkt zu überdenken und vielleicht auch neu zu bewerten.
Jetzt hatten wir es anfangs gesagt, du bist auch gleichzeitig Leiterin vom CONEX, also dem Kompetenzzentrum gegen Extremismus im Landeskriminalamt Baden-Württemberg, und gleichzeitig jetzt auch die Leiterin der Taskforce gegen Hass und Hetze im Netz. Gibt es denn da enge Überschneidungspunkte oder warum machst du beides? Genügend Zeit oder?
Langeweile, nicht ausgelastet, genau. Nein, ich muss auch dazu sagen, ich bin temporär Leiterin dieses CONEX, weil die Kollegin, die es eigentlich macht, eine Fortbildung machen darf, eine ganz tolle Geschichte, die ich ihr auch sehr gönne. Aber ich will da keine fremden Lorbeeren einstreichen. Wir arbeiten sonst einfach sehr gut als Partner zusammen. Die Taskforce hat qua Kabinettsbeschluss auch interne polizeiliche Partner an die Hand bekommen. Dazu gehört das CONEX. Mhm. Die erarbeiten zum Beispiel gerade für uns eine elektronische Lernanwendung, die alle 35.000 Beschäftigten der Landespolizei dann machen müssen. Das ist quasi ein Pflichtprogramm. Das ist so das Mindestmaß mit Erfahrungen und Hinweisen rund um den Bereich Hasskriminalität, mit dem sich auch jeder beschäftigen sollte und was jeder auch drauf haben sollte. Also einfach eine ganz tolle Ergänzung zu dem, was wir sowieso schon an interner Fortbildung und Sensibilisierung betreiben. Und somit steht sich das überhaupt nicht im Weg. Wir haben ja auch, nehmen ja dankbar auch in Anspruch diesen wissenschaftlichen Input, den das CONEX einfach hat. Also 80% der Mitarbeitenden im CONEX sind Wissenschaftler, Religionswissenschaftler, Islamwissenschaftler. Ja. Also das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer, als in Anführungszeichen sich nur mit Polizisten auszutauschen, weil es einfach den Kompetenzbereich wahnsinnig erweitert. Wir kriegen viel mehr Informationen, wie entwickeln sich so Phänomene, was kann man an anderen Präventionsmaßnahmen treffen, um so Radikalisierungsprozesse vielleicht auch anzuhalten, idealerweise auch zurückzuführen. Und somit ist das natürlich für uns ein ganz wichtiger Partner intern, um unser Portfolio da zu ergänzen und zu erweitern und zu bereichern.
Gibt es eigentlich einen Fall, also sei es beim Hassposting, Hasskriminalität, Hate Speech, whatever, den du von Anfang an bis zum Ende begleitet hast, wo du sagst, okay, das ist so ein, der fällt mir als erstes ein?
Ja, ich habe natürlich gerade mit der Nadine auch einen engen Kontakt, und durch diese Produktion unserer Videoreihe erlebt man das natürlich auch mit ihr mit. Wir haben auch eine unserer Maßnahmen sind Live Q&A, die wir über Facebook oder Insta laufen lassen, wo wir auch immer wieder zusammen vor der Kamera stehen, und somit ist im Prinzip so auch gerade das, was Nadine so widerfahren ist und wie sie das dann auch mit uns zusammen wieder aufgearbeitet hat, sicherlich ein Fall, den ich einfach sehr, sehr hautnah miterlebt habe. Ansonsten haben wir Kontakt natürlich mit dem ein oder anderen auch prominenten Betroffenen, weil wir auch selber für unsere, ob das jetzt so Fachtage, Netzwerktreffen, Podien, auf denen wir so unterwegs sind, da macht man schon Bekanntschaften, und da hat mich auch sehr bewegt, was gerade auch der Dr. Michael Blume berichtet, unser Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung, der wirklich auf unterstem Niveau insbesondere auch über X angegriffen wird und darüber aber ganz offen spricht und sich dem auch stellt und einfach auch hinsteht und sagt, das betrifft sogar seine Familie, und sagt, wir reden darüber, ich lasse mir das auch nicht gefallen, ich gehe auch dagegen vor, und ich bleibe auch dabei, Ich bin gerne Antisemitismusbeauftragter dieses Bundeslandes, und das finde ich sehr bemerkenswert.
Und auch da können wir schon mal vorab sagen, auch mit Herrn Dr. Blume werden wir noch sprechen. Also wir haben hier sozusagen die komplette Bandbreite der Hasskriminalität, wollen wir abdecken, um sozusagen einen Beitrag dazu zu leisten, die Leute zu animieren, tatsächlich zur Polizei zu gehen, das anzuzeigen, weil ich glaube, die Dunkelziffer ist sehr, sehr weit hoch. Das, was ihr bekommt, da gibt's wahrscheinlich noch mehr. Und dass wir sozusagen einen Beitrag dazu leisten, dieses schreckliche Phänomen vielleicht ein bisschen einzudämmen.
Absolut, das ist immer unser Aufruf, unsere Bitte, wendet euch an uns, wendet euch an unsere Partner, an ob das jetzt Meldestellen sind oder Stellen, die mit euch sprechen und einfach dafür sorgen, dass es euch hinterher besser geht. Aber ihr braucht nicht allein sein mit Hass und braucht das nicht mit euch ausmachen. Und bitte seid auch nicht leiser als der Hass. Prozentual sind es 5% der Menschen da draußen, die wirklich so widerwärtigen Hass verbreiten. Und alle anderen 95 können sich sehr wohl adäquat im Netz bewegen. Und das ist einfach die Bitte, die 95%. Ihr müsst lauter sein, ihr müsst zueinander stehen und ihr müsst mit uns zusammen mit der Initiative Toleranz im Netz dafür sorgen, dass wir ein total tolles Internet haben, in dem sich alle lieb haben.
Ich finde, es sind perfekte Worte
zum Abschluss. Und ich kann mich da nur anschließen. Ich halte dagegen, ich kommentiere und ich merke tatsächlich auch, dass die mich sozusagen angreifen, beleidigen, nicht immer so, ja, ich will jetzt auch nicht beleidigend sein, das ist jetzt das Schwierige, aber ich bin den bisschen...
Du nimmst den Wind aus den
ich
Segeln.
Ich nehme den Wind aus den Segeln, genau, weil du merkst ja relativ schnell, da kommt nicht viel mehr als das, was sie so rausblasen. Und wenn du dagegen hältst mit adäquaten Worten, dann merkst du, da ist auch relativ schnell Zappenduscht doch.
Ja, absolut.
Passiert nichts mehr.
Und wir werden natürlich alle Links, die du, Bettina, genannt hast, mit in die Shownotes packen, inklusive natürlich der Videos Lauter Stärker aktiv gegen Hass und Hetze, werden wir alles in die Shownotes mit reinpacken.
Übrigens, das bedeutet, prämiert mit dem Spotlight Award, mit dem Publikumspreis in Gold.
Ja, tatsächlich habe ich gesehen, vor einem halben Jahr wurde dir ausgezeichnet. Diese Videos findet ihr natürlich auch in den Shownotes mit drin, die packen wir da rein. Und dann danken wir dir, dass du heute da warst, Bettina.
Erstmal, aber du kommst in 2 Wochen ja wieder zusammen mit der Nadine, die sozusagen über ihre Geschichte erzählen wird,
genau,
wie sie das erlebt hat.
Die auch Teil der Videoserie Lauter Stärker aktiv gegen Hass und Hetze ist. Das machen wir in 2 Wochen. Freue mich sehr, bin sehr gespannt.
Bettina, an dich erstmal vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Ciao.
Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.